Liebe Christine, lieber Benjamin, lieber Erik, liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist eigentlich schon jetzt die vierte Predigt, weil drei haben wir schon gehört. Ganz unterschiedlich, ganz individuell geht Gott seine Wege. Und es mutet auch schon ein wenig exotisch an. Wir sind hier in einer öffentlichen Badeanstalt. Drei Menschen wollen hier und heute bekennen, dass der Herr Jesus ihr Herr und Retter ist. Vor der ganzen sichtbaren und auch vor der ganzen unsichtbaren Welt, vor der Gemeinde und letztlich auch vor und für sich selbst. Nun sollte für eine solch ungewöhnliche Geschichte, wie wir sie gerade erleben, dann auch schon mal eine ungewöhnliche Begebenheit aus der Bibel unsere Gedanken hinlenken auf den, der dies hier alles verursacht hat, Jesus Christus. Ihr kennt diese Geschichte, habt sie bestimmt schon häufig gelesen, und da wird es sicher keine größeren theologischen Erkenntnisse geben, aber ich denke, dass für uns alle, wir sind ja so drei Fraktionen, die Täuflinge, dann wir, die wir schon unterwegs sind, und dann die, die vielleicht unterwegs sind, aber noch keine Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, dass für alle etwas dabei ist. Ein bisschen konntet ihr das auch nachvollziehen. Ihr seid ja mit einer Kutsche hergekommen, habe ich gehört. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war in Äthiopien ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleite? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an den Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaus heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Soweit unser Text. Philippus war einer von sieben Mitarbeitern, die zu Dienern durch die Apostel berufen wurden. Aus dieser Berufung entwickelte sich das heute uns gut bekannte Amt des Diakons. Philippus gehörte neben Stephanus zu den begabten Evangelisten der damaligen Zeit. Es wird also der richtige Mann mit einer Mission beauftragt. Damit dies auch ganz klar und deutlich für Philippus ist, überbringt diese Nachricht ein Engel des Herrn. Die Apostelgeschichte berichtet ja von den Taten der Apostel. Und gerade in dieser Zeit offenbarte sich Gott in besonderer Weise durch Wundertaten der Apostel und legitimierte die Apostel und deren Mitarbeiter. Aus welchem Holz diese Mitarbeiter aber waren, zeigt die Reaktion des Philippus. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Ich wünsche mir beides: klare Worte unseres Herrn, die in mein Leben hineinsprechen, und eine genauso klare Reaktion meinerseits. Ich habe mich gefragt, wie Philippus das so gesehen hat, mitten in so einen vollen Terminkalender. Da kam der Engel und dann bin ich mal eben los. Haben wir heute zu viel Angst, solche Aufträge anzunehmen? Und vielleicht werden sie uns deshalb auch gar nicht mehr so gestellt. Hören, was Gott will. Und so wie Philippus bereit sein, den Terminkalender in Gottes Verfügungsbereich zu stellen. Ihr drei habt solche Menschen erlebt, die Gott euch auf den Weg gestellt hat. Es war nicht immer auf einer öden Straße, wie bei Philippus. Aber er ist dorthin gegangen, weil er den Auftrag hatte. Wahrscheinlich in Richtung des 93 nach Christus zerstörten Gaza, so mitten in einer wüstenähnlichen Gegend. Und nun wird uns ein interessanter Mann vorgestellt, ein Äthiopier, ein Kämmerer und ein Gewaltiger der Kandake. Mich hat es interessiert, wie es dazu kommt, dass ein Mann aus Äthiopien nach Jerusalem kommt. Das damalige Königreich Äthiopien lag am Nil oder liegt geografisch gesehen immer noch dort, historisch-geografisch. Und zwischen dem heutigen Ägypten und dem Sudan ist das ungefähr lokalisiert gewesen damals. Die Kandake war die Königin Mutter, weil der König des Sohnes des Sonnengottes keine weltlichen Aufgaben übernehmen sollte. Daher war die Kandake quasi die Regierungschefin. Und diese hatte natürlich einige Minister eingesetzt. Und wörtlich steht das griechische Wort Eunuches. Dieses Wort entwickelte sich dann in der Bedeutung dann zum Beamten. Und es war in vielen Kulturen Sitte, dass hohe Beamte an Höfen mit weiblichen Herrschern zeugungsunfähig gemacht wurden, verschnitten wurden. Als Vorsteher des Schatzes hat dieser Mann nicht nur eine gewisse Machtposition inne, er war auch eine Person des öffentlichen Lebens. Heute würden wir ihn vermutlich in den VIP-Logen beim örtlichen Fußballverein sehen und genauso vielleicht auch bei der Einweihung eines Gotteshauses. Und vielleicht war er auch als VIP mal zu Gast auf der Nilinsel Elefantine. Dort gab es eine jüdische Siedlung. Und vielleicht ist er genau dort mit dem Glauben an den Gott Abrahams in Kontakt gekommen. Beim Stöbern habe ich lesen können, dass die dort gefundenen Papyri Elefantin zum Beispiel die Bücher Nehemia und Esra sehr eindeutig bestätigen. Auf jeden Fall war er in Jerusalem, um anzubeten. Also da war etwas wie eine Gottesbeziehung. Da war irgendwo ein Beginn gesät. Anbeten, das macht ein wohlhabender, einflussreicher und intelligenter Mann nur dann, wenn es ihn irgendwie erwischt hat. Wenn sein Herz sich zu dem einen Gott hingezogen fühlt. Und das Ganze war ja öffentlich. Wahrscheinlich hat er es nicht als Dienstreise getarnt, aber er war immerhin nicht in aller Heimlichkeit, sondern eben in aller Öffentlichkeit in Jerusalem. Aber auch in Jerusalem wird er so einige Verwirrungen erlebt haben. Hat er wirklich das machen können, was er wollte? Wirklich anbeten und finden, was er suchte? Dass er mit einer Buchrolle zurückkam, zeigt einerseits seinen VIP-Status, denn es gab nicht irgendwelche Buchläden, in denen man einfach eine Buchrolle mitnehmen konnte. Die muss er von einem Schriftgelehrten bekommen haben. Sicher war er auch ein gern gesehener Gast, von so weit her und mit dem Willen anzubeten. Sollte er aber wirklich ein Eunuch gewesen sein, dann durfte er andererseits aber nicht in den Tempel. 5. Mose 23, es soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Aber auf der anderen Seite lesen wir in Salomos Gebet bei der Tempeleinweihung, 2. Chronik 6, aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgestreckten Arms willen, und er kommt und betet zu diesem Haus hin, so höre du es vom Himmel her, deiner Wohnstätte, und tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel, und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich erbaut habe. Und vielleicht hat genau das der Kämmerer getan. darum gebetet, dass er trotz allem zu Gott kommen durfte. Vielleicht hat er schlaflose Nächte gehabt und vielleicht hat er genau das erlebt, was ihr auch schon so angedeutet habt. Diese Fragen. Und warum darf ich nicht? Und warum fehlt mir immer irgendwie noch etwas? Es war nicht ungewöhnlich, wenn Nicht-Israeliten Gott anbeteten. Ob der Äthiopier ein Proselyt, also ein Hinzugekommener zum Bundesvolk war, steht in unserem Text nicht. Aber was wir erkennen können, ist seine Herzenshaltung. Es schlägt für Gott. Und das registriert Gott. Diese Frage nach Gott, das Sehnen nach göttlichem Frieden der Seele, all das liegt durch die Schöpfung jedem Menschen im Herzen. Eigentlich geht hier schon die Heidenmission los. Gottes Angebot gilt für jeden Menschen, der ehrlichen Herzens nach ihm sucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der gute Mann aus Äthiopien umgeben war von vielen Religionen und Kulten. War er doch ein Angestellter eines Sohnes eines sogenannten Sonnengottes. Im Psalm 68, Vers 32 lesen wir, Vornehme aus Ägypten werden kommen. Und vielleicht ist genau diese Geschichte mit dem Mann aus Ägypten die Erfüllung dessen, was wir dann auch weiter im Buch Jesaja finden, also dem Buch, das der möglicherweise Verschnittene mit nach Hause genommen hat. Und wenn er dann weiterliest auf seinem Weg, auf dem er dann fröhlich weiterzog, wird er vielleicht ein paar Tage später dieses Kapitel gelesen haben, Jesaja 56. Der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Dann lesen wir nachher noch weiter. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Was ist das für eine Verheißung für diesen Mann? Es ist nicht nur eine Missionsgeschichte, sondern ein Zeugnis für die souveräne, seelsorgerische und stets individuelle Antwort Gottes auf unser ehrliches Flehen. Und da finden wir auch euch drei wieder. Nicht als Verschnittene, aber wenigstens genauso exotisch wie unser Kämmerer. Auch ihr habt euren Makel, der verhindern würde, dass ihr bildlich gesprochen zum Allerheiligsten kommen könntet, errettet werden würdet, die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen. All das wäre nicht möglich, wenn ihr nicht das erlebt hättet, was der Kämmerer erlebt hat. Aber zurück zum Text, und da finden wir zunächst ein ganz anderes Problem. Der Geist des Herrn sprach zu Philippus: Halt dich an diesen Wagen, häng dich dran, da ist eine Aufgabe für dich. Es ist wichtig, dass wir das unterstreichen. Durch den Heiligen Geist geleitet sein bedeutet in allererster Linie, dass wir alles, was wir haben, was uns ausmacht, was wir können, dass wir das unserem Herrn zur Verfügung stellen. Das klingt irgendwie theoretisch. Können wir das heute überhaupt noch umsetzen? Der Philippus, der hat es doch einfacher gehabt. Der hatte doch bestimmt nichts anderes vor. Ich muss heute noch das und das und das tun. Musst du wirklich? Ich denke, es ist wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit uns da wieder einnorden lassen. Jetzt kommt was ganz Außergewöhnliches. Ich zitiere einen alten Philosophen. Sokrates schreibt man den folgenden Satz zu. Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Wir werden immer unterwegs sein als Jünger Christi. Und es ist ganz wichtig, dass wir auf den Herrn hören, dass wir auf ihn hören und uns genau da aufhalten, wo er uns haben will. Auch wenn das bedeuten soll, dass wir unsere bisherige Lebensbahn korrigieren müssen. Philippus spricht dann zum Kämmerer diesen genialen Satz. Verstehst du auch, was du da liest? Geht euch das auch so? Da steht man und weiß nicht, wie sage ich es? Und wie dankbar bin ich dann für alle Momente, wo mir die richtigen Worte auf die Zunge gelegt werden durch den Heiligen Geist. In 1. Timotheus 4, Vers 13 lesen wir, bis ich komme, seid bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Das kam in allen Zeugnissen zum Tragen. Es waren immer die Worte aus der Schrift, die Wegweisung waren. Es waren seine Worte, die Richtung vorgaben, Erklärung gaben. Und genau das dürfen wir auch hier bei dem Kämmerer, und das durften wir hier von euch auch hören und dürfen es erleben. Vorlesen, ermahnen, erklären, lehren, verstehen. All das passiert hier im Kleinen. Wir sehen hier auch, wie Gott die Menschen vorbereitet. Der eine versteht nichts und dann kommt der andere zum Erklären. Das ist nicht einfach ein perfektes Timing, sondern das souveräne Handeln Gottes. Er hat den Kämmerer durch diese Reise und die Begegnung in Jerusalem vorbereitet. Er hat euch vorbereitet. Der guckt euch ja schon, seitdem ihr auf der Welt seid, an. Der kennt euch von Anfang an. Und er hat den Philippus vorbereitet, hat ihm gesagt, häng dich dran. Und er steht zu dem, was wir schon aus Jesaja 56 gelesen haben. Und ihr Bützower, ich bitte euch, nicht aufzuhören, Wort Gottes zu lesen und zu studieren. Unser Herr hat euch benutzt, damit diese drei in den Himmel kommen. Er benutzt euch als Mittler seiner lebensrettenden Botschaft. Vergesst das niemals. Wir dürfen hier Zeuge dessen sein, was man Erleuchtung nennt. Dem Kämmerer geht hier ein Licht auf. Aber worüber eigentlich? Ich lese mal die komplette Stelle aus Jesaja 53. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und der Kämmerer fragt den Philippus, um wen geht es hier? Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als wenn der Kämmerer überhaupt nichts verstanden hätte. Vorsicht! Wir wissen das alles, weil wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben. Und er uns durch seinen Geist diese Worte schon längst verständlich gemacht hat, als Prophetie, die sich am Kreuz erfüllt hat. Der Kämmerer hatte eine ohnehin schon bewegte Beziehung als vermutlich Verschnittener zu dem Gott des alten Bundes. Da war dieser Text nun wirklich nicht so einfach. Und auch wir kennen bestimmt viele Texte, die für uns auch noch nicht einfach sind. Aber die dann folgende persönliche Aussprache und Auslegung des Philippus ist hier im Einzelnen nicht aufgeführt. Wir wissen, was Philippus hier verkündigt hat. Unseren Herrn. Er hat die Augen des Kämmerers auf das Kreuz Christi gelenkt. Er wird ihm klargemacht haben, dass der Weg nach Jerusalem schon richtig war, aber noch nicht zu Ende ist. Das Entscheidende fehlt noch. Jesus. Weg, Wahrheit und Leben. Ganz sicher hat der Evangelist mit dem Kämmerer so eine Art Grundkurs des Glaubens durchgenommen. Und als sie an der Stelle des Glaubensgehorsams ankamen, war das Wasser da. Und der Kämmerer zeigte sich gehorsam. Spätschriften fügen die Frage des Philippus und die Antwort des Kämmerers hinzu. Ein glückliches Ende oder ein schwieriger Anfang? Vergessen wir nicht, wo der Kämmerer hinfuhr. Zurück in ein durch Naturreligion gezeichnetes Umfeld. Man möge ihm viel Erfolg und Spannkraft wünschen. Spätestens morgen seid ihr wieder in der Welt. Geht mit Freuden euren Weg, wie es der Kämmerer tat. Ihr seid Erleuchtete und Menschen, die nun ganz offiziell die Staatsbürgerschaft des Reiches Christi angenommen haben. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und der Kämmerer mag vielleicht Jesaja 56 gelesen haben und sich doppelt gefreut haben. Ihr seid euren Makel am Kreuz losgeworden. Drei Punkte möchte ich zum Schluss noch so als zum mit nach Hause nehmen Botschaft formulieren. Bereit sein wie Philippus. Hören, handeln und sprechen. Das ist ein Wort an euch, Bützower. Weiter so. Ein Herz wie das des Kämmerers. Dann wirst du zum Ziel kommen, der du noch nicht den Weg auf dieser öden Straße gegangen bist und noch nicht gesagt hast, hier ist Wasser, was hindert es? Aber wenn du dieses Herz des Kämmerers schlagen lässt, dann wirst du zum Ziel kommen, egal wie verschnitten oder exotisch oder sündhaft du bist. Das ist ein Wort an euch, die ihr noch nicht dazu gehört. Wollt ihr verloren gehen? Wir haben gehört, wie schnell es gehen kann. Und ich möchte uns ermahnen, auf den Grund unserer Freude achten. Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das wünsche ich euch drei, aber auch uns. Und zum Schluss ein Summa summarum. Römer 10, 14 bis 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Macht euch auf, geht zur Straße, die nach Gaza führt oder an die Rostocker Landstraße oder in eure Gemeinde, da wo ihr zu Hause seid. Seid offen für all die, die ein Herz wie das des Kämmerers haben. Seid da, wo der Herr euch haben will und sagt es weiter, was hier und heute passiert ist. Amen.